Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Hallihallo Osthessen und somit ein ganz herzliches Willkommen bei einer neuen Folge vom ON-Podcast Osthessen hautnah. Luisa Heinz wieder für euch. Heute dreht sich in unserem Podcast alles um die Bundestagswahlen, denn nach dem Scheitern der Ampelregierung wird am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt. Und darauf wollen wir heute schon einmal blicken. Natürlich ist es alles noch Zukunftsmusik, aber wer könnte neuer Bundeskanzler werden? Welche Koalitionen sind möglich? Und ihr merkt schon, es gibt einiges zu besprechen heute und deshalb werden wir die heutige Podcast-Folge in zwei Teilen senden. Den ersten Teil hört ihr heute und der andere Teil kommt am Montag online. Wer ist bei mir zu Gast? Dafür habe ich mir heute Claudia Wiesner, die Politikprofessorin an der Hochschule Fulda, eingeladen. Frau Wiesner, guten Morgen und willkommen bei uns im ON-Podcast.
Guten Morgen und ich bin gespannt.
Ja, wir haben ein spannendes Thema, was wir heute zu besprechen haben. Ich habe es gerade gesagt, die Ampelregierung ist gescheitert. Frau Wiesner, hätten Sie damit im Vorfeld gerechnet?
Das ist immer eine der schwierigeren Fragen für uns. Ja, ich sage an dieser Stelle immer, ich habe heute meine Kristallkugel nicht dabei. Und die hatte ich auch vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren nicht. Also ich würde sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, denn ich glaube eigentlich schon, dass die Ampel sich als sowas wie ein Zukunftsprojekt verstanden hat. Die Ampel hätte auch genügend zu tun gehabt, Stichwort Zukunftsprojekt. Und einiges davon, muss man fairerweise sagen, hat sie auch erreicht. Also wir haben einen Klimawandel, der stattfindet. Und da nimmt man natürlich an von der Regierung unter grünen Beteiligung,
Ja.
dass sie sich gegen den Klimawandel positionieren wird. Und das hat die Ampel durchaus auch getan. Ja. Und es gab ein zweites, also die Ampel hat ja begonnen mit diesem berühmten Selfie von den FPD und FDP und Grünen Kranken, wo drunter stand, wir suchen nach Gemeinsamkeiten und finden sogar welche. Und das war, glaube ich, so ein Signal, wo man dachte, na gut, wenn die miteinander können, dann können SPD und FDP sowieso und SPD und Grüne irgendwie auch. Also es war eigentlich, glaube ich, nicht anzunehmen, dass das in dieser Form daneben geht.
Und was hat dann dazu geführt, dass es dann doch zum Scheitern verurteilt war?
Naja, wir haben diesen schönen Ausdruck, es ist multikausal, das heißt, es gibt viele Ursachen. Also wenn man das rekapituliert, dann ist es so, dass sich auf der einen Seite politische Präferenzen der Koalitionspartner, ich glaube, schon auseinanderentwickelt haben. Also ich denke, es hat viel zu tun, wer wir sind, und zwar nicht erst seit letztem Jahr, sondern inzwischen im dritten Jahr. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass gerade der FDP die wirtschaftspolitische Lage sehr, sehr wichtig ist und ich halte das für tragfähig, dass es ein Grund für das Scheitern der Ampel war, dass es da so unterschiedliche Vorstellungen gab, dazu, wie es wirtschaftlich weitergehen sollte. Wirtschaft war und ist ja in der Zuständigkeit der Grünen von Minister Robert Habeck gewesen. Und ich denke, dass so viel Wahrheit da drin liegt, dass es da einen Dissens gab über die Frage, wie man mit der Wirtschaftskrise umgehen sollte. Dann muss ich tatsächlich sagen, gab es handwerkliche Fehler der Regierung. Ja, da gibt es dieses berühmte Heizungsgesetz, von dem ich gar nicht finde, dass es in der Sache ein schlechtes Gesetz gewesen ist, primär, das aber in einer handwerklich wirklich beeindruckend, ja, wie soll ich sagen, unprofessionellen Art und Weise verkauft wurde. Also da wurde das Gesetz durchgestochen, bevor es überhaupt fertig konzipiert war. Da wurde in der Kommunikation sehr unglücklich kommuniziert, was man eigentlich mit den Kosten machen soll. Eine Wärmepumpe kostet nur mal 40.000 Euro, eine Gasheizung kostet 8.000 Euro.
Ja.
Die allermeisten Menschen in diesem Land haben das nicht in der Portokasse übrig, diese 32.000 Euro Differenz. Und das muss man natürlich irgendwie abfedern. Ja, da muss man natürlich Menschen erklären, dass sie das nicht müssen, dass sie nicht sozusagen jetzt alle 40.000 Euro ausgeben müssen, dass es abgefedert wird. Und das ist versäumt worden. Und da sind wir an dem dritten Punkt. Ich habe gesagt, durchgestochen. Das ist ja auch was sehr klar geworden ist nach dem Zusammenbrechen der Ampel, dass die Arbeitskultur der Partner miteinander wahrscheinlich gegen Ende desaströs gewesen ist. Also da hat keine mehr vertraut, wobei
Ja.
SPD und Grüne sich, glaube ich, bis heute noch einigermaßen vertrauen. Aber das Vertrauen insbesondere mit der FDP war dahin und es hat diese Durchstechereien eben auch gegeben. Und das ist natürlich was, da können Sie nicht arbeiten. Ja, wenn die Sachen zunächst bei der Presse sind, und es ist egal, ob sie bei der Bild sind, bei der Welt, bei der FAZ, oder bei der Taz, dann kann man nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten in der Regierung. Und es scheint so gewesen zu sein, dass zu viele Partner, und es scheint auch durchaus so gewesen zu sein, dass die FDP das durchaus aktiv betrieben hat, das zu oft gemacht haben. Und dann kann man natürlich nicht mehr vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten, weil dann wird wie das Heizungsgesetz eben durchgestochen. So, und was man dann gesehen hat, es gibt ja dieses berühmte Drehbuch, wo die FDP in 6 bis 8 Wochen das Ampelaus vorbereitet hat. Und das ist natürlich auch etwas, was, also da würde ich schon sagen, es ist ein nie gekannter Tiefpunkt der politischen Kultur. Also entweder man sagt, man geht, oder nicht. Aber zu sagen, wir wollen eigentlich bleiben und dabei im Grunde genommen 8 Wochen hinter den Kulissen vorzubereiten, dass man im Grunde genommen gehen will, ist schon auch wirklich ausgesprochen unschön. Ja, also wenn Sie an den Wechsel von Schmidt zu Kohl denken, da gab es ein konstruktives Misstrauensvotum, das ist sicherlich auch vorbereitet worden. Aber sowas sind Dinge, die man dann irgendwie kurz und schmerzlos erledigen sollte und nicht wochenlang noch amtierende Koalitionspartner hintergehen. So, und das Ganze ist natürlich nichts, was irgendwie einen schönen Eindruck hinterlässt über politische Eliten in diesem Land.
Also es war sowieso in den letzten Tagen und Wochen so viel los, was also in Sachen Politik, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt die Zeit haben, das hier gerade alles aufzustückeln. Aber wie haben Sie denn die Geschehnisse vor allem in den letzten Tagen und Wochen wahrgenommen?
Also Freitag habe ich wirklich viel vom Fernseher gesessen. Ich halte das wirklich für einen historischen Moment, was da passiert ist, auch was am Mittwoch passiert ist. Also das ist wirklich Teil meiner Jobbeschreibung, ja, zu sehen, was da passiert und das zu verstehen. Und es ist auch wichtig, sich aus erster Hand das anzugucken, also so sehr man das aus erster Hand kann. Die Reden der Abgeordneten im Bundestag sagen ziemlich viel über das, was da passiert. Und da saßen ziemlich viele Menschen, die ehrlich erschüttert waren über das, was da passiert ist. Und das bin ich übrigens auch. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass insbesondere Friedrich Merz und wie ich finde ohne Not einen Tabubruch begangen hat. Und ich verstehe offen gestanden auch nicht, warum er das getan hat. Also denn sozusagen, um mal hinten anzufangen, Markus Söder hat im Interview gesagt, die Brandmauer steht und sie steht härter denn je. Und Friedrich Merz sagt auch, nein, nein, mit der AfD machen wir das auf keinen Fall. Warum er dann, und ich finde wirklich ohne Not, Mehrheiten mit der AfD aktiv in Kauf genommen und gesucht hat, das ist wirklich schwierig zu verstehen. Ich kann gleich nochmal versuchen, das aufzudröseln, aber erstmal geht es ja hier um meine Bewertung dessen, was da passiert ist. Und jetzt sozusagen ging es viel um die Frage, durfte der das? Es war doch nur ein sachlicher Antrag, es ist die Brandmauer und so weiter und so fort. Und ich will einfach erstmal damit beginnen, 3, 4 Sätze zu dieser Brandmauer zu sagen. Die AfD ist tatsächlich nicht irgendeine rechtsextreme Partei. Also die AfD ist so rechtsextrem, dass sie vom Verfassungsschutz in Sachsen als gesichert rechtsextrem bezeichnet wird. Da müssen sie ein bisschen was für anstellen. Das macht der Verfassungsschutz nicht einfach so, weil er jemanden nicht leiden kann. Ja. Sondern wenn der sagt, das sind Rechtsextreme, dann sind es Rechtsextreme. Die AfD ist auch so rechtsextrem, dass Marine Le Pen, die Vorsitzende der rechtsextremen Partei in Frankreich, mit der AfD nicht koalieren möchte im Europäischen Parlament, weil sie ihnen zu rechtsextrem ist. Wenn Sie sich das Programm der AfD angucken, dann ist das ein Aufguss von dem, was Donald Trump macht, garniert mit noch ein paar mehr rechtsextremen Elementen. Also die AfD will ein anderes Land. Und wenn die AfD an die Regierung kommt, dann haben wir diese Form von Demokratie, die wir hier haben, nicht mehr. Dann passiert sowas, was in Ungarn passiert. Ja, dann werden Rundfunksender umgebaut, dann werden Richter ausgetauscht. Es gibt dieses wunderbare Thüringen-Projekt der Kollegen vom Verfassungsblock. Die haben sich das angeschaut. Also was ich damit sagen will, ist, dass es nicht nur um politische Unterschiede geht. Es geht nicht darum, sind die links, sind die rechts oder sind die irgendwas, sondern es geht wirklich darum, dass diese Partei die repräsentative Demokratie in diesem Land verändern möchte. Ich unterstelle Friedrich Merz immer noch nicht, dass er das möchte. Ja, er sagt auch immer, ich will das nicht. Und er sagt, genau deshalb hält er den Abstand zur AfD. Und deswegen verstehe ich das nicht, weil das natürlich ein Symbol ist, zu sagen, na gut, wenn die Mehrheit von woanders nicht kommt, dann stimme ich aber mit denen zusammen ab. Und er war bereit, mit der AfD zusammen ein Gesetz durchzubringen. Und jetzt habe ich gesagt, ohne Not. Es ist anzunehmen, wir reden ja bestimmt noch nachher drüber, es ist anzunehmen, dass die Mehrheiten deutlich anders aussehen im Bundestag. Es ist also anzunehmen, dass Merz vermutlich irgendwo ohne die AfD eine Mehrheit hätte für dieses Gesetz. Also warum er nicht 6 Wochen wartet und das Gesetz dann
Ja.
mit sowas wie einer bürgerlichen Mehrheit durchbringt, das entzieht sich mir einfach. Also ich finde das extrem schwierig, jetzt zu beurteilen, was für eine Bedeutung dieser Bruch im Wahlkampf haben wird. Aber er wird eine haben. Das lässt sich
Ja.
schon sehen. Und was ich gestern Abend gemacht habe, war mir mal anzugucken, was die ausländische Presse sagt. Und die ausländische Presse, also zum Beispiel Le Monde in Frankreich oder die New York Times oder die London Times, sagen alle German Opposition Leader lost. Ja, also der hat sich verzockt, wie der Scholz gesagt hat. Also es ist nicht so, dass Friedrich Merz in der Wahrnehmung gewonnen hat mit dem, was er da getan hat.
Unabhängig davon, dass die CDU dann gemeinsame Sache mit der AfD gemacht hätte, wenn man sich jetzt mal die Umfragen anschaut, die ja von verschiedenen Portalen veröffentlicht wurden, haben die schon gezeigt, dass die Mehrheit der Deutschen auch einen Asylstopp befürwortet hätte. Kann man schon dann aber auch sagen, dass man den Wählerwillen, dass die Regierung den Wählerwillen ignoriert hat?
Ich wäre vorsichtig mit so ganz scharf zuspitzenden Aussagen. Ein Stück weit ist da was dran. Und ich bin tatsächlich wirklich ziemlich weit entfernt, da irgendwas verharmlosen zu wollen. Ich habe Ihren Kollegen von der Fuldaer Zeitung ein größeres Interview gegeben im August, September. Da habe ich eine ganze Seite gehabt über ein Projekt, ein EU-finanziertes Projekt, in dem ich mit meinen Mitarbeitern arbeite. Da geht es um Gesellschaftsverträge. Und in dem Interview habe ich gesagt, und das kann ich nur fortschreiben, über die, nach den Attentaten von Magdeburg, und von Aschaffenburg, dass genau so ein Attentat sozusagen ins Herz eines Gesellschaftsvertrages trifft. Und das sehe ich absolut auch so und das erlebe ich übrigens auch so. Das ist absolut schockierend, dass es möglich ist, dass psychisch kranke Menschen in diesem Land Kinder umbringen. So. Ich verstehe die Empörung und ich verstehe den Schock. Und ich kenne die Umfragen. Es ist natürlich auch so, dass es an anderen Stellen Unbehagen gibt. Also, dass es ein
Ja.
Unbehagen gibt über das, was man sozusagen gerne Migration nennt, ist nicht neu. Das war bei der Europawahl auch schon so. Dass es jetzt so ist, dass 63% der Bevölkerung sagen, ich habe die Umfragen auch gelesen, wir würden diesen Gesetzentwurf der CDU befürworten, das scheint mir nach dem Blick auf die Umfragen eine sehr neue Entwicklung zu sein und auch sozusagen eine Konsequenz dieses aufgeheizten
Ja.
Klimas. Sicherlich ist es trotzdem so, dass, also mindestens, glaube ich, kann man sagen, dass die Bundesregierung dem wahrscheinlich hinterhergehinkt hat. Es ist aber nicht so, dass die Bundesregierung nichts getan hat. Ich will die Bundesregierung jetzt nicht verteidigen, aber das ist schon so, dass die vehement reagiert haben. Und Sie hatten ja vorhin gefragt, woran ist die Bundesregierung gescheitert? Sie ist bestimmt ein ganzes Stück auch daran gescheitert, dass insbesondere die Grünen das eigentlich nicht wollten. Also es gibt natürlich harte Dissense in diesem Land zur Frage, wie gehen wir mit Migration um? Und das ist der zweite Punkt, weswegen ich die Antwort nicht so einfach finde. Der Dissens betrifft ja nicht nur die Frage, Asyl und Asylpolitik um. Sondern da geht es eigentlich um solche Fragen, die wir jetzt gar nicht thematisiert haben am letzten Freitag. Fragen von Integration. Also wenn Sie sich angucken, was Stimmen sagen, die die Migrationspolitik kritisieren, dann sagen die sowas wie, der Anteil der nichtdeutschen Kinder in den Schulen ist explodiert, die Lehrer wissen nicht mehr, was sie machen sollen,
Ja.
Menschen trauen sich nicht mehr auf die Straße. Das sind so die Argumente, die mir immer dann begegnen. Und da muss ich jetzt ganz nüchtern sagen, das habe ich auch nicht verstanden. Also wenn Sie jetzt sofort die Grenzen dicht machen, ändern Sie daran überhaupt nichts. Ja. Also wenn keiner mehr reinkommt, hat sich überhaupt nichts geändert, an diesen Dingen. Ja. Und ich bin schon der Meinung, dass man sich das, was ich eben gerade beschrieben habe, genauer angucken muss. Ich lebe in Frankfurt. Das ist seit langem eine sehr multikulturell geprägte Stadt. Und das ist natürlich eine Stadt, in der wir diese ganzen Themen seit langem haben. So. Und es ist übrigens auch eine Stadt, in der mit diesen Themen umgegangen wird. Meine Kinder sind beide in eine Grundschule gegangen mit extrem hohem Anteil von Menschen, die sozusagen nicht, wie man sagt oder nicht mehr sagt, also bio-deutscher Herkunft sind. Also die sozusagen nicht zwei in Deutschland geborene und nur in Deutschland seit Generationen aufgewachsene Eltern haben. Und die Schule ist das einfach aktiv angegangen. Die Schule hatte Regeln des Zusammenlebens, die Schule war eine musikalische Grundschule. Diese Schule hat im Übrigen es unter die ersten 10 des Deutschen Schulpreises geschafft, mit einem total vorbildlichen Integrationsprogramm. Und das Programm hieß nicht laissez-faire, das Programm hieß nicht, hier darf jeder, was er will, sondern das Programm hieß, wir haben gemeinsame Regeln. Ja? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Projekt zum Gesellschaftsvertrag, und genau so was geht es dabei natürlich. Und was ich glaube, ist, dass, wenn es ein Unbehagen gibt, man sich über sowas unterhalten muss. Ja,
Ja.
über was sind da die gemeinsamen Regeln und wie kann man die gemeinsamen Regeln halten? Und ich glaube, dass das Unbehagen, was viele Menschen artikulieren, sich auf so ein diffuses Gefühl bezieht, dass Menschen glauben, es sollte hier gemeinsame Regeln geben in dem Land und es gibt so viele Menschen, die halten die nicht ein. So. Das betrifft übrigens auch noch andere Bereiche. Also wir haben ja auch noch eine Bürgergelddebatte gehabt und da, glaube ich, ging es auch um so Gefühle. Und jetzt sage ich noch was dazu, was ich bei diesem Interview auch gesagt habe. Man muss außerdem auch auseinanderhalten, dass die gefühlte Wahrnehmung nicht unbedingt immer mit den Fakten übereinstimmt. Also es ist tatsächlich so, dass es diese sehr prominent aufgefallenen Messerattacken gab. Es ist aber nicht so, dass Messerkriminalität ausschließlich von Menschen aus Afghanistan, Syrien oder so verübt wird. Ja, das sind sozusagen sehr prominent hervorstechende Attentate. Und es gibt bestimmte Häufungen von Kriminalität oder von Gewaltkriminalität in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Aber das sind, also wie wir sagen würden, statistische Häufungen. Und das heißt noch nicht, und das ist ganz wichtig, dass jeder bekommt, immer ein Messer in der Tasche hat. So einfach ist es nämlich nicht. Also die Frage ist, was macht man damit, dass sich bestimmte Dinge häufen an bestimmten Stellen? Und was macht man damit, dass Menschen das Gefühl haben, Regeln in der Gesellschaft werden nicht mehr eingehalten? Oder wir müssen uns verständigen auf gemeinsame Regeln. Und tatsächlich würde ich meinen, eigentlich müsste doch genau das passieren. Also eigentlich müsste sozusagen eher die
Ja.
Verständigung auf die gemeinsamen Regeln passieren. Und deswegen habe ich so nüchtern gesagt, die Grenzen zu schließen, also ist erstens meines Erachtens rechtswidrig. Das ist tatsächlich rechtswidrig. Ich bin ja sozusagen im Hauptberuf Europaforscherin. Und das lässt sich meines Erachtens nur kurzfristig durchsetzen, die Grenzen zu schließen. Und es gibt nicht nur das Europarecht, es gibt auch noch das Völkerrecht. Also Sie können nicht so einfach sagen, es darf hier niemand mehr rein.
Ja.
Ja. Und zweitens ist es tatsächlich an dieser Stelle ein populistisches Rezept, weil es diese Probleme nicht ändern wird. Es wird in den Schulen, so wie sie jetzt sind, überhaupt nichts ändern. Es wird nur heißen, es kommt erstmal niemand mehr rein. Aber sozusagen zu den gefühlten Problemlagen, da wird es nichts ändern. Und die Schwierigkeit ist immer, und das ist die Schwierigkeit in der politischen Kommunikation, dass man die gefühlten Problemlagen und die Fakten zusammenbringt. Und ich glaube, eines ist nicht so gut, wenn man Menschen bei ihren Problemen abholen will, nämlich ihnen zu sagen, stellt euch nicht so an, ihr habt gefühlte Problemlagen, aber die Faktenlagen sind ganz anders. Das mag an vielen Stellen sogar stimmen. Das stimmt an vielen Stellen sogar. Also zum Beispiel gibt es beim Bürgergeld, da sozusagen ist ja auch die Diskussion gewesen, unheimlich viel Missbrauch. Es gibt Missbrauch beim Bürgergeld, aber der Prozentsatz derer, die Bürgergeld missbrauchen, liegt ungefähr bei 7%. Ja. Es nutzt aber nichts, jemandem zu sagen, der sich gerade darüber aufregt, dass der Nachbar mit einem Porsche vorfährt, obwohl er regt sich über diesen konkreten Fall auf. So, und diese Dinge muss man irgendwie übereinbringen. Ja? Also man muss sozusagen eine gefühlte Dramatisierung mit einer Faktenlage übereinbringen. Und jetzt sage ich was, was vielleicht ein bisschen unangenehm klingt. Das ist auch Job einer Regierung. Ja, also die Regierung kann sozusagen nicht jedem Wogen eines Volkswillens hinterhergehen. Dafür ist sie nicht gewählt, sondern sie ist dafür gewählt, mit Fakten umzugehen.
Apropos das Volk, denn erst kürzlich kam der Vorschlag von Sarah Wagenknecht beim Thema Migration, eine Volksabstimmung zu machen. Wie bewerten Sie diese Aussage?
Da seufzt sich. Also das ist natürlich, das ist jetzt echt populistisch zuspitzend, was Sarah Wagenknecht da tut. Also das halte ich wirklich für ein Anheizen von Ressentiments an dieser Stelle. Warum sage ich das? Also natürlich ist eine Volksabstimmung ein direkt demokratisches Argument, Instrument. Ja. Es gibt berühmte Volksabstimmungen, die sind gut ausgegangen. Es gibt berühmte Volksabstimmungen, die haben sowas geführt wie den Brexit, was
Ja.
Menschen 5 Jahre später dann bitter bereuen. Was wollen Sie denn machen mit einer Volksabstimmung zum Thema? Was soll denn die Frage sein? Also bei einer Volksabstimmung stellen Sie eine Frage und die wird mit Ja oder Nein beantwortet. Was soll denn da stehen? Sind Sie dafür, alle deutschen Außengrenzen ab morgen zuzumachen, ja oder nein? Sowas könnte da stehen. Ja, das haben wir gerade diskutiert, dass das vollkommen unsinnig ist. Es ist wirklich nur Wahlkampf. Es ist reiner Wahlkampf. An dieser Stelle zu sagen, machen wir eine Volksabstimmung, sozusagen geben wir dem Volk die Möglichkeit, seinen Willen auszudrücken. Und
Kommt
ich
erstmal gut
glaube gar
an.
nicht. Ja, sozusagen, also es spricht ein Gefühl an, und vielleicht sollten wir ein bisschen über Gefühle reden. Also es spricht genau dieses Gefühl an, das ich gerade versucht habe zu beschreiben. Es spricht dieses Gefühl an, dass Menschen sagen, die Regierung hat ihren Job nicht gemacht. Also wie gesagt, nochmal, das stimmt nicht. Ja? Wer am Freitag zugehört hat, der hat eine Bundesinnenministerin gehört, die gesagt hat, wir haben diese und jene und folgende. Und da hat sie so ungefähr 5 Gesetzesverschärfungen aufgezählt. Und da gehörte auch eine Veränderung der Kompetenzen der Bundespolizei dazu. Und sie hat gesagt, das haben wir gemacht und wir haben mit der CDU gesprochen. Und die CDU, sagt die Innenministerin, hat den Verhandlungssaal verlassen und nicht umgekehrt. Jetzt saß ich nicht in dem Verhandlungssaal, die Verhandlung war ja auch nicht öffentlich. Aber es ist ja nicht so, als hätte die Regierung nicht versucht, mit der CDU darüber zu reden. Es ist ja nicht so, als hätte die Regierung gesagt, ist uns doch egal. Also das stimmt nicht. Ja. Vielleicht komme ich noch mal auf die Rechtslage. Das habe ich eben nur so ein bisschen angerissen. Also wir sind Mitglied der Europäischen Union. Das kann man gut finden oder schlecht, aber im Moment sind wir Mitglied der Europäischen Union und das verpflichtet uns rechtlich zu bestimmten Dingen. Das sage ich immer an dieser Stelle. Das sage ich übrigens meistens, wenn es um Polen oder Ungarn geht. Man kann nicht sagen, man wird Mitglied eines Clubs und dann sagen, so, jetzt bin ich Mitglied, jetzt möchte ich, dass die Regeln für mich nicht gelten. Also wenn Sie Mitglied der Europäischen Union werden und die Bundesrepublik Deutschland ist Gründungsmitglied, dann müssen Sie sich an die Regeln halten. Zweitens ist die Bundesrepublik Deutschland Mitglied in sämtlichen einschlägigen Menschenrechtskonventionen. Es gibt eine Logik des Völkerrechts, die zum Beispiel heißt, es gibt ein Verbot des Refoulements. Ja, Non-Refoulement-Gebot nennt sich das. Man darf Menschen nicht einfach ohne Angabe von Gründen an den Grenzen zurückweisen, sagt nicht die Europäische Union, sagt das Völkerrecht. Ja. Was diese Forderung also will, ist zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland soll bitteschön rechtsbrüchig werden. Sie soll bitteschön Europarecht und internationales Recht brechen, meines Erachtens. Ja? Meines Erachtens, also das mag dann am Ende der Europäische Gerichtshof entscheiden, aber meines Erachtens ist eine Vollsperrung der Grenzen wirklich nur für kurze Zeit zulässig und würde nur für kurze Zeit vor Gericht Bestand haben. Und das ist ja jetzt sozusagen kein dummes Argument oder so. Ja? Es ist ein populistisches Argument, so zu tun, als könnte man einfach so die Grenzen zumachen. Das wissen die alle ganz genau. Das weiß Sahra Wagenknecht und Friedrich Merz weiß es auch, dass es nicht geht. So, jetzt kann man natürlich sagen, dann müssen wir diese Gesetze ändern. Das mag ja irgendwie dahingestellt sein. Ja, aber dann muss man sozusagen die europäische Rechtsprechung, Europarecht zu ändern und dann muss man sich entscheiden, dass man völkerrechtsbrüchig wird. Und das möchte die Bundesrepublik Deutschland mit gutem Grund nicht. So, das ist der erste Punkt zu dem Vorschlag. Der zweite Punkt, ich habe gerade länger darüber gesprochen, warum ich glaube, dass es die gefühlten Problemlagen in diesem Land nicht ändern würde. Also würde vielleicht Menschen ein gutes Gefühl geben im Sinne von, so, ja, also Tante Frieda hat uns so geärgert, Tante Frieda betritt unser Haus nicht mehr. Ja. Das ändert aber nichts daran, dass man den Erbschaftsstreit, den man vielleicht mit Tante Frieda hat, gar nicht los wird an dieser Stelle. Ja. Ich glaube, die Probleme sind andere und ich glaube, das verschleiert einfach. Das ist mir sehr, sehr aufgefallen am Freitag, dass niemand was darüber gesagt hat, auch nicht der Friedrich Merz, wie man diese Probleme, vor denen ich glaube, dass es die Probleme sind, wahrnimmt. Also ich habe mich mit einem Landtagsabgeordneten aus Osthessen unterhalten, der mir erzählt hat, dass es in seinem Einzugsgebiet Schulen gibt, wo Kinder sagen, ich habe Angst, dahin zu gehen. Und er sagte, ich habe es nicht verifiziert, aber er sagte, da gibt es Schulen, da kommt jede Woche einmal die Polizei auf den Schulhof. Oh. Wenn das so ist, ist das ein Problem, das wir uns angucken
Ja,
sollten.
auf jeden Fall.
Nichts, überhaupt nichts, wenn sie irgendeine Landesgrenze schließen und wenn niemand mehr reinkommt, weil die Leute, um die es geht, die sind schon da.
Ja.
Und da hängt dann was. Ja, da hängt dann was. Da würde ich mir gerne angucken, warum funktioniert an Schulen wie der, auf die meine Kinder gegangen sind, offensichtlich Multikulti ziemlich gut, ohne dass da die Polizei auf dem Schulhof ist. Und warum funktioniert es an anderen Schulen nicht? Was macht denn diese Schule, was die anderen Schulen nicht machen? Und das ist aber mühsam. Das ist mühsam und das bedeutet auch, dass man, wie es so schon heißt, Geld in die Hand nehmen muss. Also man muss sich das mal angucken, man muss da was machen. Geht schon, glaube ich, auch darum, Grenzen im Miteinander zu verhandeln und zu sagen, was wollen wir akzeptieren, was wollen wir nicht, was bedeutet eigentlich Toleranz und so, das ist mühsam, das ist ungeheuer anstrengend. Also wer schon mal irgendwie versucht hat, wie es so schön heißt, Beziehungsarbeit zu betreiben in irgendwelchen Freundschaften, Familien oder sonst was, der weiß das, ja. Ich bin der Ansicht, dass es eher um sowas wie Beziehungsarbeit geht in der Gesellschaft, als darum zu sagen, wir machen Brachiallösungen und wir schließen Grenzen. Vielleicht soll ich an einer Sache sozusagen nochmal sagen, ein bisschen hat es schon was mit Zahlen zu tun. Wir haben nämlich Kommunen in diesem Land und die Kommunen sind tatsächlich sehr ernsthaft an der Grenze dessen, was sie können. Das gehört schon auch zum Bild. Die Kommunen sind aber auffällig still gewesen die letzten Tage. Also die Kommunen haben nicht gesagt, wir
Ja.
möchten die Grenzen schließen. Die tatsächlich die finanziellen Lasten tragen, die müssen nämlich die Flüchtlingsunterkünfte bereitstellen. Ich leite ja ein Forschungsinstitut, das Point Alpha Research Institute, das seinen Sitz in Geisa hat und rede regelmäßig mal mit der Bürgermeisterin von Geisa, Manuela Henkel. Und die Manuela Henkel sagt seit 1,5 Jahren, dass sie eigentlich nicht mehr so richtig weiß, wo sie es noch hernehmen soll. Ja. So, und das ist natürlich schon eine Thematik, dass man sagt, darüber muss man nachdenken, was man eigentlich damit tut, dass man lauter Menschen aufnimmt, aufnehmen möchte, aufnehmen könnte, aufnehmen sollte oder vielleicht auch nicht und dass man die irgendwie unterbringen muss. Aber wie gesagt, also ich finde eigentlich die Debatte, die gehört auf diese Felder verschoben
Ja.
und nicht in Richtung sozusagen eines völlig zuspitzenden Arguments, das im Grunde genommen sozusagen einen Ärger befriedigt, ja. Und das gehört dann einfach auch zur Wahrheit dazu, dass man sagt, übrigens, wir finden diese Lösung jetzt gut, aber ändern wird es übrigens nichts an der Problemlage.
Frau Wiesner, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Migration gesprochen, aber es ist halt einfach aktuell so das Thema natürlich auch politisch, was uns die letzten Tage bewegt hat. Noch abschließend dazu, weil aufgrund der Lage dann im Bundestag, den Diskussionen im Bundestag, gab es natürlich auch etliche Demonstrationen wieder in Deutschland, aber die CDU wurde dann auch aufgrund der Entscheidung attackiert. Teilweise wurden CDU-Zentralen verwüstet, eingebrochen. Sind das alles Situationen, auf die wir uns in Zukunft vermehrt einstellen müssen?
Ich will es nicht hoffen. Also jetzt wollen wir mal auseinanderhalten, was legitim ist und was nicht. Also legitimer Protest ist legitimer Protest. Also sozusagen, und legitimer Protest ist zum Beispiel, wenn Menschen vor einer Parteizentrale demonstrieren. Völlig egal, welche Parteizentrale das ist. Das dürfen sie in diesem Land. Ja, sie dürfen das nicht vor Landtagen, da gibt es Bannmeilen, aber vor Parteizentralen dürfen sie das natürlich. Dann muss man damit leben, dass Menschen friedlich demonstrieren. Und so unfriedlich und gewaltfrei ist jetzt schon auch genau der Punkt. Gewalt gegen Sachen ist zwar nochmal zu unterscheiden von der Gewalt gegen Menschen, aber meines Erachtens ist keins von beidem irgendwie als legitim zu betrachten.
Ja.
Ja, es sei denn, wir sind in einer Situation, wo es wirklich um Widerstand geht. Aber da sind wir, glaube ich, noch lange nicht an dieser Stelle. Also Sie wissen ja, das Grundgesetz definiert das Recht auf Widerstand und so weiter und so fort. Aber das wäre vollkommen lächerlich. Ich sehe nicht, warum man sich irgendwie darauf berufen können sollte. So, also ich finde Anschläge auf Politiker und auf Parteizentralen, und zwar egal welcher Couleur,
Ja.
absolut nicht zu rechtfertigen. Das geht zu weit. Es hat ziemlich viele von solchen Attacken gegeben. Also da gab es diese Situation, dass Robert Habeck auf der Fähre festgehalten wurde von aufgebrachten Bauern, beispielsweise ungefähr vor einem Jahr bei den Bauernprotesten.
Genau, ja.
Also das ist mir sozusagen egal, in welche Richtung und gegen wen das geht. Es geht einfach immer zu weit, wenn sowas passiert. Da hat es auch häufig einen Grundkonsens demokratischer Politiker gegeben, die gesagt haben, es gab eine Attacke auf den Kollegen sowieso oder sowieso und das geht zu weit, sowas darf nicht passieren. Ja. Das ist übrigens wirklich wichtig. Ja, dass sowas dann passiert und dass man sich einig ist, dass man das nicht möchte. Also ich hoffe nicht, dass wir uns darauf einstellen müssen.
Ja.
Was mir aber auch auffiel, war, also jetzt kommt eine Zahl, 160.000. So, und wenn ich die CDU wäre, dann würde ich das sehr ernst nehmen. Weil 160.000 Leute sind nicht nur linke Randalierer. Das sind die Omas gegen rechts beispielsweise. Ja, ich bin ein großer Fan der Omas gegen rechts, weil die einfach so wunderbar zum Ausdruck bringen, was wir Gemeinsinn nennen und weil die so wunderbar das sind, was wir mit dem technischen Wort Zivilgesellschaft bezeichnen. Und das soll ein großes Kompliment sein, liebe Omas gegen rechts. Das sind Menschen, die sagen, ich möchte einfach gerne, dass meine Enkel in der lebenswerten Welt aufwachsen. Und das ist der Grund. Und die sind gar nicht so unbedingt, die sind für Demokratie und die sind gegen rechts. So. Und solche Menschen haben in großen Teilen da demonstriert, und zwar nicht nur in Berlin, auch in Hamburg, mehrfach hintereinander an mehreren Tagen. Da gibt es ein großes Unbehagen, und bei dem Unbehagen, und da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen, geht es nicht um die Frage, wie positionieren wir uns in der Migration gegen das, was die Menschen als ein Brechen der Brandmauer erlebt haben. So, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist und was wir festhalten müssen. Das haben die Umfragen nämlich auch gesagt. Die Umfragen haben gesagt, 63% der Menschen befürworten dieses Gesetz. Sie wollen aber nicht, dass es mit der AfD beschlossen wird. So, und genau an dieser Stelle verläuft die feine Linie. Ja, also ich habe gesagt, das Problem muss man natürlich aufnehmen. Absolut muss man das. Aber es ist schon so, dass die Mehrheit der Menschen sagt, bitte ohne die AfD. Also bitte nicht mit rechts.
Ja.
So, und ich habe vorhin gesagt, ich weiß auch nicht so richtig, was es für den Bundestagswahlkampf bedeutet. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es für die CDU gerade günstig läuft. Also ich glaube nicht, dass die sich damit einen Gefallen getan haben, wahlkampftechnisch mit dem, was sie gemacht haben. Man kann sich kaum wünschen, dass 160.000 Leute vor der eigenen Parteizentrale demonstrieren, 3 Wochen vor der Bundestagswahl. Also es könnte sein, es ist noch zu früh, es gibt noch keine neuen Umfragen, aber es könnte sein, dass es der CDU wirklich eher schadet, was sie gemacht hat. Und zwar deshalb, weil eine Mehrheit der Menschen in diesem Land zum Glück sagt, mit diesen Rechtsextremen nicht. Ja, und nochmal, die AfD ist nicht einfach nur irgendwie eine rechte Partei, sondern sie ist so rechtsaußen, dass Marine Le Pen mit ihnen nicht koalieren möchte.
Ja, man merkt einfach, wir haben jetzt über eine halbe Stunde alleine nur über das Thema Migration gesprochen, und noch gar nicht die anderen Themen, die Deutschland gerade so bewegt. Das Schrumpfen der Wirtschaft, das Gesundheitssystem, Renten, bezahlbarer Wohnraum, die Liste ist lang. Und deshalb wollen wir all das oder zumindest im Groben in der nächsten Folge besprechen, Frau Wiesner. Für heute machen wir dann erstmal Schluss. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns im Podcast zu sprechen. Und ich bin gespannt, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, wo wir dann auf jeden Fall auch schon mal, ja, mögliche Konstellationen für mögliche Koalitionen durchsprechen werden. Wer könnte Bundeskanzler werden? Klar, wie wir gesagt haben, ist alles noch Zukunftsmusik. Trotzdem möchten wir ein bisschen in die Analyse gehen und darüber sprechen. So viel dazu, aber dann am Montag. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr Lust habt auf Teil 2, dann seid gespannt. Und ich freue mich, wenn ihr dann am Montag zum ON-Podcast wieder einschaltet. Macht's bis dahin schön gut. Ciao, wir hören uns.
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.